Deshalb ist mit Sicherheit zu sagen, dass Geld aus Deutschland bei der internationalen Finanzierung des islamistischen Terrorismus mit Sicherheit eine signifikante Rolle spielt.
Moment, bitte was? Der sogenannte Islamische Staat agiert seit Jahren im Untergrund. Noch immer kommt es zu Anschlägen, auch in Deutschland. Finanziert wird die Terrororganisation offenbar auch mit Hilfe privater Spenden, auch aus Deutschland. In dieser FKM-Folge geht es um diese privaten Spenden, um meist kleine Summen von Einzelnen an den sogenannten IS, die sich aber zu großen Beträgen aufsummieren. Es ist eine Spurensuche im Netz, auf Plattformen und bei Insidern. Mit BR-Journalist Josef Röhmel. Hallo Josef, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Dienstag, der 21. Oktober. Und diese Folge beginnt mit einer Frau, die entscheidend ist bei dieser Spurensuche. Wir nennen sie Chloé.
Also Chloé war praktisch schon zentral für unsere Recherche, weil Chloé war in Syrien beim sogenannten Islamischen Staat ab 2014 mehrere Jahre. Und sie hat in dieser Zeit auch beobachtet, wie das Geld quasi zum IS gekommen ist. Sie hat da schon auch viel mitbekommen und das haben wir auch beim Gespräch gemerkt, dass sie dann schon auch einiges zum Thema Terrorfinanzierung auch beitragen konnte. Der sogenannte Islamische Staat, das sollten wir jetzt vielleicht an der Stelle auch einfach mal festhalten, das ist kein Staat, sondern das ist einfach eine Terrororganisation. Deswegen sagen wir normalerweise eben hier sogenannter Islamischer Staat. Es ist aber tatsächlich so, dass sich Islamischer Staat ohne das sogenannte eingebürgert hat und deswegen werde ich jetzt auch von Islamischer Staat sprechen.
Wo hast du Chloé getroffen und wie war dieses Treffen? Beschreib das doch mal.
Ja, wir haben Chloé im Frühjahr 2025 bei ihren Anwälten getroffen in Deutschland. Und sie möchte anonym bleiben und hat das natürlich auch kleidungsmäßig zum Ausdruck gebracht. Sie hat entsprechend auch eine schwarze Mütze getragen und auch ein langes schwarzes Kleid, um eben auch nicht erkannt zu werden für den Film. Und dann haben wir uns da sozusagen ausgebreitet für unseren Film, haben da unser Filmequipment dann aufgestellt. Das hat so 2-3 Stunden gedauert, weil das nicht einfach ein einfaches Interview war, sondern eben auch Chloé geschützt werden musste.
Man wird immer Leute finden, die dann aus Sympathie und Mitleid Geld schicken.
In dem Fall haben wir sogar ihre Stimme von einer KI-Stimme nachsprechen lassen.
Warum ist das so wichtig, dass Chloé anonymisiert wird?
Es ist deshalb wichtig, weil Chloé viel über den Islamischen Staat erzählt. So, und natürlich ist es immer gefährlich, wenn ich viel über eine Terrororganisation auspacke, weil wenn mich dann bestimmte Leute erkennen und wissen, wer ich bin, dann steigert sich natürlich auch die Möglichkeit, dass der IS sich möglicherweise an mir rächt oder ich möglicherweise da um mein Leben fürchten muss.
Wer ist Chloé und wie ist sie zum sogenannten Islamischen Staat gekommen?
Also es ist so, dass Chloé eine schwierige Kindheit hatte und eine schwierige Jugend. Und mit 15 ist sie dann auch in ein Jugendheim gekommen. Und dann hat sie so ein bisschen so ganz klassisch so nach Halt und Orientierung gesucht. Und letzten Endes ist sie dann auf den Islam gekommen. Und dann hat sie in dieser Zeit auch ihren Ehemann kennengelernt. Das war ein Muslim. Und sie ist dann auch konvertiert. Und dann hat sie diesen Mann geheiratet nach islamischem Ritus. Da hat sich das Ganze noch auf, sagen wir mal, auf einer ganz normalen Ebene abgespielt.
So einen Monat nach der Hochzeit, einen Monat oder zwei, da war ich bei einer Freundin mit ihm. Und die Männer saßen halt dann in einem Zimmer, haben arabische Nachrichten geguckt. Und da hat der Ex-Mann von meiner Freundin ihn halt auch ziemlich therapiert, sozusagen. Man muss da ja hin und helfen.
Letzten Endes war es dann aber so, sie und ihr Mann haben sich dann Stück für Stück halt radikalisiert, insbesondere der Mann.
Die Hilfe ist nicht nur humanitäre Hilfe, sondern man muss dann auch kämpfen.
Das war dann halt auch schon sehr, sehr militant. Dann hatten sie plötzlich Kontakte zu Leuten, die gesagt haben, also ihr müsst auf jeden Fall nach Syrien gehen.
Ab dann ging es dann mit der Reiseplanung dann auch los.
Der sogenannte Islamische Staat, der war ja mal gefühlt viel präsenter. Also als Gefahr in Europa.
Die Dschihadisten des Islamischen Staates eroberten große Gebiete in Syrien und Irak. Sunnitische Kämpfer begingen brutale Morde an Andersgläubigen. Christen, Jesiden, Schiiten. In Mosul, in der Al-Nuri-Moschee, rief Anführer al-Baghdadi 2014 das Kalifat aus. 3 Jahre später besiegten internationale Truppen den IS im Irak. Seitdem agiert er im Untergrund.
Wie gefährlich ist die Organisation heute noch?
Also der Islamische Staat hat das Ziel, hier auf der ganzen Welt, insbesondere im so verfeindeten Westen, Angst und Schrecken zu verbreiten in Form von Anschlägen, um sozusagen dauerhaft ein Kalifat weltweit zu errichten. Mit einem Kalifen an der Spitze und alle anderen haben sich sozusagen nach strengen koranischen Regeln auch zu orientieren, zum Islam zu konvertieren, und wer sich dagegen wehrt, der muss auch mit der Todesstrafe rechnen. Also der Islamische Staat wird ja immer wieder als tot beschrieben. Der Islamische Staat an sich ist aber nicht tot, sondern wie zum Beispiel die Anschläge auch in den vergangenen Jahren gezeigt haben, beispielsweise Solingen.
Nach dem brutalen Messerangriff in Solingen schließt die Staatsanwaltschaft einen terroristischen Hintergrund nicht aus. Zurzeit sei kein anderes Motiv zu erkennen, erklärten die Ermittler heute. Die Polizei hat
die Terrororganisation Islamischer Staat erklärt am Abend für den Messerangriff verantwortlich zu sein.
Das war ja im August 2024, vor gut einem Jahr. Der Täter bestreitet eine IS-Mitgliedschaft. Das hat das zuständige Gericht aber anders gesehen. Mittlerweile ist er wegen Mordes, versuchten Mordes und eben wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung in Haft.
Und es ist auch so, dass der Islamische Staat in Syrien weiterhin aktiv ist, also im Untergrund. Der Islamische Staat hat auch andere Basen aufgebaut. Das heißt, er ist auch sehr aktiv, zum Beispiel in Afrika oder zum Beispiel auch in Afghanistan. Das ist praktisch ein IS-Netzwerk, was irgendwo einfach miteinander zusammenhängt.
Lass uns nochmal auf Chloé und ihren Mann schauen. Die haben sich, hast du gesagt, 2014 auf den Weg nach Syrien gemacht, um dem IS zu dienen. Wie haben die sich das finanziert?
Ihre Ausreise haben sie aus Erspartem finanziert, das haben sie selber gesagt. Vor Ort dann in Syrien selber haben sie dann schon auch Geld vom IS erhalten. Also Chloé spricht da von 100 US-Dollar im Monat.
Also man konnte auch keine großen Sprünge machen, da konntest du gerade so ein bisschen Zusatzstrom irgendwie noch kaufen, dein Handy aufladen und den Rest des Monats halt Essen kaufen. Das waren damals 100 Dollar, also für uns beide zusammen.
Aber in Syrien reicht eben das Geld, um den Lebensunterhalt zu bezahlen. Wenn du vom Islamischen Staat abhängig bist, dann bekommst du natürlich auch Geld von einer Terrororganisation. Das heißt, du profitierst in gewisser Weise natürlich auch davon.
Für wie glaubwürdig hältst du die Aussagen von Chloé?
Ich halte die Aussagen von Chloé insofern für glaubwürdig, weil das eben auch durch andere Gerichtsverfahren beziehungsweise auch von Ermittlern immer wieder auch bestätigt wird, solche Geschichten. Also es ist so, dass ich im islamistischen Milieu schon seit Jahren recherchiere und dementsprechend bin ich da eben auch immer wieder zwangsläufig im Austausch mit Sicherheitsbehörden und habe natürlich auch einen Überblick über viele Fälle und bekommen da natürlich auch einiges mit. Und dementsprechend war das jetzt für diese Recherche auch natürlich ein essentieller Part. Also für die Recherche haben wir natürlich auch mit den Sicherheitsbehörden gesprochen.
Und welche Rolle spielt Chloé auch für dich in der Recherche als Zeugin, als Quelle?
Also es ist so, dass ich einfach mehrere IS-Rückkehrer halt kenne durch jahrelange Recherchen und Chloé ist eine davon. Und ich hatte eben den Eindruck, dass Chloé sehr viel erzählen kann über sich ohnehin schon, aber ich hatte dann auch den Eindruck, dass sie am meisten über das Thema Terrorfinanzierung erzählen kann. Das hängt vor allem aber auch damit zusammen, weil Chloé eine Frau ist. Es gibt auch Netzwerke deutscher Frauen, die sich dort vor Ort miteinander connected haben.
Die Frauen sind ja den ganzen Tag nur zu Hause und man rekrutiert dann im Internet auch andere Frauen noch, damit zu helfen und Spenden zu sammeln.
Die Frauen spielen für den Islamischen Staat eine zentrale Rolle. Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass das sehr patriarchale Strukturen sind und dementsprechend wird die Rolle der Frau reduziert auf Kinder, Haushalt und natürlich Familie, Ehemann, dass man sich um die sozusagen zu kümmern hat. Gleichzeitig aber auch, weil Frauen ja auch wichtig sind für den Islamischen Staat, sozusagen als, ich sag jetzt mal so, als Gebärende, weil sie sozusagen ja auch Kinder auf die Welt bringen, ja. Und dementsprechend soll man natürlich auch versuchen, möglichst andere Frauen auch zu rekrutieren. Und das funktioniert natürlich am besten wie? Über Social Media, via Internet, via Messenger-Dienste wie Telegram.
Also, die sind schon sehr motiviert bei der Sache, denke ich. Und sind nicht ungefährlich, würde ich jetzt sagen.
Und dementsprechend haben Frauen auch eine zentrale Funktion beim Eintreiben von Spenden.
Und wie gehen diese Frauen beim Sammeln von solchen Spenden genau vor?
Also wir haben zum Beispiel eine ganz bekannte Spendenantreiberin in IS-Kreisen. Laut Ermittlern, das ist die Elif Ö aus München. Die hat für viel Schlagzeilen gesorgt, weil sie damals noch sehr jung war.
Elif aus München. 2015 schließt sie sich der Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien an. Ermittlern zufolge hat sie sich mit 16 Jahren unter anderem mit Videos des Predigers Pierre Vogel radikalisiert. Vogel gilt als ultrakonservativer Salafist, der dafür wirbt, dass sich Jugendliche von westlichen Werten lossagen.
Und war zwischenzeitlich, nachdem der IS militärisch extrem zurückgedrängt wurde, auch in kurdischer Gefangenschaft. Und da, spätestens da, soll sie eben angefangen haben, auch für den IS Spenden einzutreiben, und zwar via Messenger-Dienst Telegram. Dann hat sie also ganz konkret, die Elif, hat dann eben bestimmte Postings gemacht, auf ganz unterschiedliche Weise, hat dann zum Beispiel veröffentlicht, indem man sozusagen eine Belohnung im Jenseits bekommen will nach seinem Tod, dann soll man eben Geld spenden an die Frauen und auch an den Islamischen Staat, und hat das dementsprechend dann auch via Telegram verbreitet und hat dann eben auch darum gebeten, Geld zu spenden.
Und hast du Telegram-Nachrichten von ihr vorliegen?
Genau, wir haben mehrere Telegram-Nachrichten von ihr vorliegen. Das hängt auch damit zusammen, weil sie eben auch in einem Gerichtsverfahren auch behandelt wurde in Düsseldorf, wo eben auch mehrere Unterstützer, mit denen sie in Kontakt stand, dann auch vor Gericht standen. Und sie hat dann eben den Ermittlern zufolge unter anderem geschrieben Folgendes, ich zitiere mal: Falls ihr Geld spenden möchtet an die armen Schwestern im Camp, könnt ihr das auch gerne tun.
Und wie viel Geld hat Elif Ö denn insgesamt zusammengesammelt über diese Spendenaktion?
Also man spricht von einem Betrag von mindestens 40.000 Euro.
40.000 Euro, das klingt jetzt erstmal nach viel Geld. Gleichzeitig finanzieren jetzt 40.000 Euro noch nicht eine ganze Terrororganisation. Welche Rolle spielen denn diese Spendensammlungen von Frauen, wenn es um die Finanzierung des IS geht?
Also jeder Euro entlastet in gewisser Weise ja auch den Islamischen Staat, wenn man so möchte. Und dementsprechend ist natürlich jeder Euro natürlich auch ein Zugewinn für die Terrororganisation, weil die Leute dann möglicherweise auch in der Lage sind, sich bessere Waffen zu kaufen, sich vielleicht auch einen besseren Lebensstandard zu leisten und dementsprechend natürlich auch die Terrororganisation nach vorne zu bringen. Und es gibt ja durchaus Verfahren, wo wir dann schon sagen, da geht das Ganze dann schon in die 100.000 Euro. Das heißt, also wenn man das dann zusammenzählt, kommt dann da schon auch eine nicht ganz unbeträchtliche Summe dann einfach auch zusammen.
Und im Fall von Elif Ö, da sind mehrere 10.000 Euro zusammengekommen, hast du gesagt. Wie konnten Ermittlerinnen und Ermittler das belegen? Welche Beweise gibt es dafür? Konnten die dafür Konten einsehen?
Bei der Elif Ö war das ja so, dass sie ja hier ihre Kontaktleute hatte. Das ist auch nachgewiesen durch Gerichtsverfahren. Und diese Kontaktleute, die sammeln dann teilweise für sie ja auch Spenden ein und überweisen dann das Geld in die Türkei. Das hat den Vorteil, dass du ja ganz legal Geld in die Türkei überweisen darfst und man verschleiert das Ganze. Und dann muss ich natürlich nachweisen, das Geld ist für den IS. Und dann hilft es natürlich schon, und das macht die Ermittlungen dann aber auch sehr umfangreich und zum Teil kompliziert.
Du meinst, im Betreff der Überweisung steht jetzt nicht sowas wie Geld für den IS. Gibt es denn für die Ermittler irgendwelche anderen Hinweise?
Also wenn Leute beim IS miteinander kommunizieren, also ein IS-Anhänger zum Beispiel in Deutschland, der andere in Syrien, dann kriegen das die Ermittler eben immer wieder mit. Das habe ich eben auch durch jahrelangen Austausch immer wieder mitbekommen, dass denn die Ermittler eben darauf kommen, dank dieser Chats, dass eben auch wirklich Geld geflossen ist. Zum Beispiel, wenn sich ein IS-Mann in Syrien bei dem IS-Mann in Deutschland dafür bedankt, dass das Geld angekommen sei. Die kommunizieren ja miteinander. Und irgendwann kommt dann vielleicht in einem Chat, ja, vielen Dank, das Geld ist angekommen. So haben mir das die Ermittler erklärt. Und in dem Sinne kannst du dann schon auch die Wege natürlich nachvollziehen. Und während einem Gerichtsverfahren ergibt sich dann vielleicht auch noch was, weil die Ermittlungen werden nicht gestoppt, sondern da wird auch weiter geguckt. Weil es natürlich auch sehr umfangreich ist, natürlich diese ganzen Chats und so weiter auch regelmäßig durchsuchen zu lassen.
Und ist Elif Ö verurteilt worden?
Nein, Elif Ö ist nicht verurteilt worden. Ganz im Gegenteil, das ist sehr schwierig, weil die Ermittler davon ausgehen, dass sie sich nach wie vor in Syrien aufhält und dort mit einem IS-Kämpfer verheiratet ist und inzwischen auch Mutter geworden ist und auch weiterhin Spenden eintreibt, um eben weitere IS-Frauen aus den Lagern zu schleusen. Das vermuten die Ermittler.
Und hast du Kontakt mit Elif Ö aufgenommen und sie mit dem Vorwurf der Terrorfinanzierung konfrontiert?
Ja, wir haben versucht, mit Elif Kontakt aufzunehmen über einen Kanal, den die Sicherheitsbehörden unter anderem ihr zuordnen. Da wurde dann aber auf Anfrage abgestritten, dass es eben auch zu Elif Ö Kontakt gibt.
Aus Deutschland fließen also offenbar private Spenden in den islamistischen Terror. Welche Rolle spielt Deutschland für den sogenannten IS?
Also wir haben eine sehr große Szene.
Ich habe darüber gesprochen mit dem Terrorexperten Hans-Jakob Schindler. Das ist ein allgemein anerkannter Terrorexperte. Der ist inzwischen Senior Director bei der Forschungsorganisation Counter Extremism Project. Und der war früher zum Beispiel bei der UN und hat dort eben einen Teil von der UN betreut, der eben zuständig war für die Beobachtung vom Islamischen Staat.
Das Erste ist die Größe der islamistischen Szene hier in Deutschland. Wie aus den verschiedenen Berichten über die letzten Jahre vom Bundesamt für Verfassungsschutz, vom Landesämtern für Verfassungsschutz, vom BKA immer wieder zur Erkenntnis, haben wir hier in Deutschland eine sehr beachtlich große Sympathisantenszene und Anhänger verschiedener islamistischer Organisationen und Terrororganisationen.
Insgesamt zählt das Bundesamt für Verfassungsschutz so um die 28.000 Islamisten in Deutschland. Die sind aber, das ist wichtig zur Differenzierung, natürlich nicht alle gewaltbereit und nicht alle geben auch Geld an Terrororganisationen weiter.
Das Zweite ist natürlich die Größe Deutschlands. Es ist einfach ein großes Land. Und das Dritte ist die Wirtschaftskraft Deutschlands. Das heißt, eine sehr große Szene in einem großen Land mit großer Wirtschaftskraft hat mehr Geld als islamistische Sympathisanten in einer Wirtschaft, die eben nicht so gut läuft oder nicht so groß ist. Deshalb ist mit Sicherheit zu sagen, dass Geld aus Deutschland bei der internationalen Finanzierung des islamistischen Terrorismus mit Sicherheit eine signifikante Rolle spielt.
Schindler hat mir zum Beispiel das ganz konkret beschrieben.
Es gab über lange Zeit, wenn sie Sozialhilfe bezogen haben, schlicht und ergreifend nicht die Abmeldung. Ja, also es ist keiner, der Hartz IV bekommen hat, zum Sozialamt gegangen und sagt, ich reise jetzt nach Syrien aus, um mich dem IS anzuschließen. Bitte stellen Sie meine Sozialhilfezahlungen ein.
Deckt sich das mit dem, was dir Chloe erzählt hat?
Also es gab Leute, die haben dann Sachen, das habe ich zum Beispiel auch durch Recherchen schon immer wieder mitbekommen, dass es tatsächlich Leute gibt, die haben Sachen gekauft übers Internet, die dann aber nicht bezahlt und die Sachen dann weiterverkauft. Also zum Beispiel Handys, Laptops, also insbesondere gilt das eben auch für elektronische Geräte. Solche Geschichten hat Chloe mitbekommen.
Was weißt du über die Menschen, die spenden und warum sie spenden?
Also es gibt ganz unterschiedliche Motive natürlich auch zu spenden. Es gibt natürlich schon einen Haufen Angehörige, die sich zum Beispiel auch Sorgen machen, weil man muss natürlich sagen, wenn man zum Beispiel sich diese kurdischen Lager anschaut, dann ist die humanitäre Situation dort auch sehr, sehr schlecht. Und dann gibt es natürlich Leute, die haben natürlich großes Mitleid. Ich habe zum Beispiel auch mit einer Oma gesprochen, die hat ihrem Enkel Geld geschickt, als der beim IS war. Das war so um 2016 herum. Sie hat das nach eigenen Angaben getan, um ihrem Enkel sozusagen zu unterstützen, weil der ihr geschrieben hatte, dass er Hunger hat und dass er sonst stirbt und dass er sich nichts zu essen kaufen kann. Diese Oma, die ich getroffen habe, die wollte bei dem Gespräch eben anonym bleiben. Wir mussten dann auch ihre Stimme mit KI verändern. Dann ist es allerdings dazu gekommen, dass der Enkel gestorben ist und wenig später hat es dann bei ihr eine Durchsuchung gegeben. Sie ist dann tatsächlich auch angeklagt worden vor Gericht und ist dann auch vor Gericht gelandet. wegen auch Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Und sie ist dann tatsächlich auch verurteilt worden, unter anderem deshalb, weil das Gericht auch zu der Erkenntnis gelangt ist, dass sie gewusst hat, dass er beim Islamischen Staat ist. Gleichzeitig hat das Gericht dann aber auch festgestellt, dass sie wirklich ihrem Enkel helfen wollte. Aber weil ihr eben laut Gericht eben klar war, dass der Enkel sozusagen beim Islamischen Staat ist und das Geld dann quasi auch an die Terrororganisation gegangen ist, hat sie dann eine Freiheitsstrafe von 1,5 Jahren bekommen, ausgesetzt zur Bewährung. Dann gibt es aber schon auch einen Haufen von Leuten, die natürlich auch vom Islamischen Staat überzeugt sind und da ganz bewusst eben auch Geld hinschicken, in der Hoffnung, dass sozusagen der IS da auch reaktiviert wird.
Auf welchem Weg kommt dieses Geld dann von den SpenderInnen beim sogenannten Islamischen Staat an?
Ich hatte ja schon beschrieben praktisch, dass die Spendensammler das Geld häufig in die Türkei geben und dass das Geld dann von der Türkei via Hawala nach Syrien transferiert wird. Und Hawala ist da sehr entscheidend.
Was ist Hawala? Wie funktioniert das?
Hawala ist grundsätzlich nichts Böses. Es ist eigentlich die allererste Form eines Bankgeschäfts, die eben in der arabischen Welt entwickelt wurde. Das hat mir auch der Terrorexperte Hans-Jakob Schindler gesagt.
Es fließt null Geld, sondern der hier in Deutschland ruft in dem Krisengebiet seinen Partner an und sagt, bitte Person X, hier sind so ein paar Merkmale der Person, hier gibt es ein Passwort, Summe Y auszahlen. Also 100 Euro hier in Deutschland, zahle Person Y im Krisengebiet 100 Euro aus. Also was sie brauchen, ist eine Kommunikationsverbindung und eben das absolute Vertrauen, dass derjenige, der im Minus ist, irgendwann dann auch mal eine Ausgleichszahlung macht.
Das heißt, das Ganze ist so, dass das Ganze über Bekanntenkreise läuft und man gibt hier was ab und am anderen Ende bekommt es dann jemand ausgehändigt. Und das ist kein Papierkram, das Ganze funktioniert rein über Vertrauen und Kontakte. Und damit ist eben auch klar, warum das bei Terroristen so gut funktioniert, weil es eben total informell ist.
Welche anderen Wege gibt es für den IS, um an dieses Geld, an dieses Spendengeld zu kommen?
Eine beliebte Methode ist heutzutage Kryptowährung. Also via Kryptowährung funktioniert vieles. Inzwischen kann ich auch kryptiert das Geld überweisen lassen, dass es dann für Ermittler noch viel, viel schwieriger wird, das Ganze dann auch wirklich zu durchschauen. Das heißt, da ist es eben auch möglich, das entsprechend dann auch so zu verschlüsseln, dass es für die Ermittler dann schwieriger ist, das Ganze auch wirklich zu durchblicken.
Es gibt ja dieses Prinzip, von dem immer wieder die Rede ist, wenn es um Ermittlungen geht. Und zwar heißt das, oder sagt man da, follow the money. Also um die Hinterleute zu finden, muss man den Geldstrom und den Geldtransfers folgen. Wie steht denn da der deutsche Staat? Wie stehen die Ermittlungsbehörden denn da im Kampf gegen die Terrorfinanzierung?
Na, die deutschen Ermittlungsbehörden stehen aus meiner Sicht schon ganz gut da. Das sind aber natürlich sehr umfangreiche Ermittlungen zum Teil, weil teilweise spielen da Sprachbarrieren eine Rolle. Teilweise spielt es aber natürlich auch eine Rolle, dass ganz viele Chats und Kontoüberweisungen natürlich auch erstmal aufgearbeitet und eingeordnet werden müssen. Ich auch dann auch nachweisen muss, dass das Geld auch wirklich beim Islamischen Staat gelandet ist. Und da beginnt eben das Problem. Das heißt, das Problem sind eigentlich nicht die Ermittler und die Bereitschaft, weil da ist eine sehr hohe Bereitschaft, sondern das Problem an sich ist eigentlich die Gesetzeslage. Also eine größere Rolle spielt ja der Paragraph 129a Absatz 5 im Strafgesetzbuch, um genau zu sein. Und da steht eben drin, wer eine terroristische Vereinigung unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren bestraft. Aber wichtig ist eben hierbei, dass nur wenn nachgewiesen werden kann, dass das Geld auch bei einer Terrororganisation angekommen ist. Also nur dann kann eine Person da auch wirklich deshalb bestraft werden. Und das macht es natürlich für die Behörden bzw. eben für die Ermittler umso schwieriger. Das andere ist der Paragraph 89c im Strafgesetzbuch. Das ist dieser Paragraph, der 2015 extra eingeführt wurde als Terrorfinanzierung. Da muss ich tatsächlich nicht mehr nachweisen, dass das Geld bei der Terrororganisation gelandet ist. Allerdings muss ich eben nachweisen, dass es dann für eine bestimmte Tat gedacht war, dieses Geld. Also wie zum Beispiel Geiselnahme, Völkermord, ein Anschlag, der vorbereitet werden sollte. Und diesen Nachweis zu führen, das ist natürlich auch nicht immer einfach. Kein Terrorfinanzierer in der Regel wird so blöd sein, dass er den Zweck aufschreibt, für was er sozusagen Geld spendet. Das heißt, es wird nicht überschrieben, was ist ich, das Geld jetzt geht jetzt an den Islamischen Staat, sondern das wird irgendwie anders bezeichnet werden. Und dann muss ich ja erstmal nachweisen, dass das Geld wirklich für den Terrororganisation Islamischer Staat gedacht ist. Selbst wenn jetzt dieses Geld in die Lager geht oder das irgendwie kommuniziert worden ist, ist es ja nicht von Haus aus dann schon, dass ich sagen muss, ja, das ist jetzt Terrorfinanzierung oder das geht jetzt in den Islamischen Staat. Das passiert dann einfach so nebenbei und ich bin mir dessen vielleicht bewusst und freue mich im stillen Kämmerlein, dass mich da eigentlich niemand so richtig packen kann.
Welche Mittel und Wege hat denn der Staat in der Hand, um ganz konkret Terrorfinanzierung, solche Spenden zu stoppen?
Also für die Behörden ist das eine große Herausforderung, weil sie doch eine gewisse Abhängigkeit haben, auch von den Social-Media-Plattformen. Die Plattformen müssen nicht selber aktiv werden. Den einzigen Weg, den die Behörden eigentlich haben, ist, sie gehen selber auf die Social-Media-Plattformen zu und dann können die Social-Media-Plattformen, Achtung, da läuft möglicherweise eine IS-Terrorfinanzierungskampagne, nicht mehr ignorieren. Der Experte Schindler hat kritisiert,
proaktiv müssen Sie nach aktueller Gesetzeslage fast nichts machen, es sei denn, es geht um einen Post, wo drin steht, ich möchte heute um 16 Uhr Hans Schindler in Berlin töten. Dann muss die Plattform tätig werden. Außerhalb dieser sehr engen Grenze, Gefahr für Leib und Leben, müssen die gar nichts tun.
Und der zweite Punkt, der auch noch ganz wichtig ist, ist auch eine Veränderung der Gesetze, wie es eben auch das Bundesjustizministerium jetzt auch plant, dass eben nicht mehr konkret nachgewiesen werden muss, dass das Geld jetzt wirklich für die Terrororganisation gedacht war.
Was plant das Bundesjustizministerium ganz konkret? Kannst du das nochmal kurz erzählen?
Der Versuch, also wenn ich jetzt sozusagen versuche, Geld an eine Terrororganisation zu spenden, das soll eben auch schon strafbar sein. Das heißt, allein der Versuch, das heißt, wenn ich den Willen äußere, das könnte dann unter Umständen dann eben auch schon strafbar sein. Das plant das Bundesjustizministerium.
Und bis wann soll das kommen?
Das ist unklar.
Lass uns nochmal zurück zu deiner Quelle Chloé kommen. Wie ist die Geschichte denn von Chloé eigentlich weitergegangen?
Letzten Endes ist sie ja dann auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland vor Gericht gelandet, ist dann auch zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden und sagte eben auch bei bestimmten Prozessen als Zeugin aus. Und ist jetzt aber frei, also zur Bewährung raus. Muss ich da einmal in der Woche meines Wissens bei der Polizei melden.
Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Sehr gerne.
Mit Josef Römel haben wir in dieser 11KM-Folge darauf geschaut, welche Rolle private Spenden aus Deutschland spielen bei der Finanzierung des sogenannten IS. Die Doku von Josef zusammen mit Sabina Wolf und Niklas Eckert, Deutsches Geld für den Terror für die ARD-Story, findet ihr natürlich in der ARD-Mediathek und den Link bei uns in den Shownotes. Übrigens genauso das ARD-Feature von Josef, Sabina und Niklas. Autor dieser 11KM-Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Sebastian Schwarzenböck. Produktion Christine Frey, Christiane Gerhäuser-Kamp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. Hi, hier ist nochmal Elena. Heute kann ich euch einen Podcast empfehlen, bei dem keine Wünsche offen bleiben. Radio Wissen präsentiert jeden Tag überraschende Wissensgeschichten. Die sind immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Und für alles ist etwas dabei. Für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Da geht es zum Beispiel um den Marshallplan und wie der umgesetzt wurde. Oder wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat und warum das Grübeln uns gefangen hält und was ihr dagegen tun könnt. Radio Wissen findet ihr Montag bis Freitag in der App der ARD Audiothek
und überall, wo es Podcasts gibt.